mega professionell. Das ist nicht immer so. Ich fange schon mal an.
Ja, mach.
Hallo ihr Lieben, ich bin's Lina und freue mich auf eine neue Folge Hard to Hard und auf meinen heutigen Gast Thilo Mischke, mit dem ich über Sex rede. Thilo, ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich dich heute mal nicht nass sehe. Und warum das so ist, klären wir später noch auf. Und es gibt übrigens eine neue Sache. Ich weiß gar nicht, ob du den Podcast kennst, ob du die alten Folgen alle gehört hast.
Nein, nicht eine einzige. Ich habe mich in keinster Weise auf dieses Gespräch vorbereitet, weil ich dachte, dass ich hier renne ich durch souverän in einer Stunde. Wir reden hier wahrscheinlich über Geschlechtsverkehr.
Richtig, ja. Unter anderem. Ja. Eine Sache, die neu ist, ist, wir haben so eine neue Frage, ein Frageformat eingeführt. Mhm. Das erkläre ich dir dann aber noch. Ich will dir nur sagen, achte bitte ganz genau auf die Fragen, die ich stelle.
Es ist direkt, also in so einem geschlechtlichen Podcast, gleich die erste, also das Gefühl, was ich jetzt hier in dieser Sekunde habe, ist schon so schulemäßig, ne? So ein bisschen, das war genau der Satz, den man sagt, wenn man früher in Mathe Sachaufgaben gelöst hat. Und die Aufgabe war ja, die Aufgabe zu verstehen und nicht die Aufgabe zu lösen. So, da lest euch bitte genau durch, was die Sachaufgabe ist. Wenn jemand 8 Kisten nach links schleppt, 8 ist die wichtige Information, nicht Kiste.
Ja. So. Oder die Richtung, je nachdem.
Ja.
Wie auch immer, das ist gar nicht, es macht dir nicht so viel Druck. Es wird ganz entspannt. Also wir reden auch nicht nur über Sex. Die Frage allerdings, warum ich ausgerechnet mit dir über Sex sprechen sollte, kannst du vielleicht auch selbst einmal beantworten, weil du kennst dich ja so ein bisschen mit dem Thema aus, mit dem Thema Sex, aber auch Beziehung oder alles drumherum.
Also ich würde sagen, ich behaupte, dass jeder normal aufgewachsene Mensch außerhalb der Zeugen Jehova oder irgendwelchen anderen krassen Religionsgruppen sich ja mit dem Thema Sex und Beziehung auskennt, weil er ja wahrscheinlich oder sie Sex und Beziehung hat. Aber ich habe tatsächlich am Anfang meiner beruflichen Karriere sehr viel über Sex und Liebe geschrieben, weil ich A, sehr offen erzogen wurde und deswegen eine relativ ungehobelte, aber nicht glibberige Art habe, um über Sexualität zu sprechen. Zumindest wurde mir das gesagt. Und B fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber B könnte dann wahrscheinlich sein, dass ich habe einfach sehr viel darüber geschrieben. Ich habe Bücher geschrieben mit sexistischen Titeln und die aber nicht sexistisch sind, selber die Bücher. Und ja, und dann habe ich irgendwann versucht, das wieder abzulegen, weil ich natürlich nicht, wenn ich mit 21 oder 20 anfange, über Sex zu schreiben oder öffentlich darüber zu sprechen, das für mein ganzes Leben lang machen möchte. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel schwieriger ist, als eine kaputte Beziehung zu retten, den Sex-Onkel-Ruf abzulegen.
Das erste Buch oder eines der ersten Bücher, das du geschrieben hast, heißt oder hat den Titel In 80 Frauen um die Welt.
Sehr gut.
Habe ich gut recherchiert, ja?
Ja.
Sehr gut. Check. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Warum ist dieser Titel der Titel, der es ist? Weil es ist ja 80 ist ja schon eine Menge.
Ja.
Und was ist eigentlich die Idee hinter diesem Buch gewesen?
Also, der Titel des Buches stand fest, bevor es das Buch gab. Und ich war 27, als ich für den Playboy eine Kolumne schreiben sollte über meinen akuten Berlin-Liebeskummer, der auf einer Wette basierte, dass ich einfach mit meinen Freunden gewettet habe, einfach mit sehr vielen Frauen zu schlafen, um diesen lästigen Liebeskummer loszuwerden, weil keiner mehr hören konnte, wie sehr ich gelitten habe unter diesem Liebeskummer. Die Leute meinten dann einfach, ich glaube, dass die beste Therapie, was man so als Mitte-20-Jähriger sagt, die beste Therapie für Liebeskummer ist, unfassbar viel Geschlechtsverkehr zu haben, am besten auch unverhütet, damit man auch noch richtig mies sich fühlt. Und dann geht der schon weg, dieser Liebeskummer. Und ich wollte das für den Playboy damals aufschreiben als Kolumne. Ist ja auch ein lustiges Kolumnenthema. Jeden Monat einfach eine neue Geschichte aus dem Berliner Nachtleben. Das war noch die Zeit, also vor ungefähr 13 Jahren, als das Berliner Nachtleben noch so einen gewissen Ruf, so einen coolen Ruf hatte.
Hat es jetzt nicht mehr?
Naja, jetzt ist, also als Berliner war das noch nie so, dass man sich, also cool, das war halt Alltag. So geht man einfach hin. Es ist jetzt nicht irgendwie so, ich würde jetzt McKinley Lonely Planet kaufen, um rauszukriegen, wie man im Berghain an der Schlange vorbeikommt. Egal, darüber wollte man nicht reden. Und dann hat aber der damalige Chefreporter des Playboys gekündigt und hat einen Verlag geleitet und meinte, ach, weißt du was, wir machen ein Buch draus und du machst es nicht nur noch in Berlin, du reist einfach jetzt einmal um die Welt.
Und du so, okay.
Und ich so, geil, mein Plan war, mit vor 30 ein Buch zu veröffentlichen. Check. So, und das konnte ich damit, und ich war wirklich auch aufgeregt und ich habe auch darüber nie nachgedacht. Und tatsächlich war ja auch vor 13 Jahren diese Sexismus-Debatte, existierte ja in dem Sinne gar nicht. Also man konnte irgendwie, in der Fahrwerbung durfte immer noch die Frau oben ohne sein. Man hat es nicht in Frage gestellt und ich habe auch diesen Titel nie in Frage gestellt. Und ich bin wirklich in einem Haushalt aufgewachsen, in dem irgendwie Gleichberechtigung gar kein Thema ist, weil es einfach normal ist. Also so, mein Vater war damals schon so ein bisschen bedröppelt. Der hatte sich natürlich gewünscht, dass mein Buch bei Suhrkamp als erstes erscheint und irgendwie einen sehr tragenden Titel hat und sich 8-mal verkauft. Das wäre ihm lieber gewesen als eben so ein Titel. Und mir auch. Mir ist der Titel bis heute peinlich. Aber es ist eben nun mal so. Und das ist, dieses Buch hat eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt und spielt bis heute eigentlich eine Rolle. Also,
wie würdest du das Buch, den Buchtitel, wenn du das heute nochmal rausbringen würdest, wie würdest du das dann nennen?
Das Geile ist, dass ich das sehr oft gefragt werde.
Ich dachte, das wäre jetzt eine super smarte Frage, nee, die dir noch nie jemand gestellt hat.
Ist keine smarte Frage, aber es ist auch eine interessante Frage. Ich müsste mir langsam darüber mal Gedanken machen, weil ich jedes Mal das Gleiche sage. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil der Titel halt einfach feststand. Es war, stand fest. Und aus Marketing-Sicht, aus maskuliner 90er-Jahre-Marketing-Sicht, ist es auch ein guter Buchtitel. Und viele meiner Kollegen damals bei der Neon, ich habe mit einem im Speziellen darüber gesprochen, habe ihn gefragt, soll ich das machen? Und er meinte, es ist total geil, macht es. Und ich meine, aber der Titel ist super, das Buch soll sich verkaufen. Und unter dem Aspekt, wenn du es so ganz kühl kapitalistisch siehst, hat er auch recht gehabt. Hat sich nicht mega verkauft, aber es hat sich verkauft.
Aber gesellschaftlich gesehen nicht.
Nee. Aber das war so krass, weil es damals kein Thema war. Du fandest es halt dumm. Also es war ein dummer Titel, aber es war niemals ein sexistischer Titel. Und heute ist es halt ein dummer und sexistischer Titel. Und welcher Autor kann das schon von sich behaupten?
Du.
Ich habe ein Buch geschrieben mit einem dummen, sexistischen Titel.
Das ist ja tatsächlich so, ne? Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, in 80 Männern um die Welt.
Gibt's ja.
Ja, aber es ist ja schon, es hat ja schon nochmal eine andere Aussage. Ich glaube, es wäre, na gut, aber lass uns mal jetzt nicht so an dem Titel aufhängen, aber vielmehr das, was du da geschrieben hast, und ich habe ehrlicherweise das Buch nicht von vorne bis hinten gelesen. Mhm. Hat das denn für dich heute noch Relevanz? Also diese Erkenntnisse, die du da gewonnen hast, also für die Leute vielleicht auch, die das Buch nicht kennen?
Also ich bin, es ist ja, man muss ja auch mal laut sagen, es ist ja ein Roman, für den ich eine Recherchereise gemacht habe und zufälligerweise heißt der Protagonist so wie ich. Und ich habe für mein Leben persönlich sehr viel aus diesem Buch gezogen bis heute. Also so emotional. Also tatsächlich kann ich jedem, der jetzt hier diesen Podcast hört und Liebeskummer hat, sagen, macht eine Weltreise. So, es hilft. Es ist wirklich ein gutes Mittel, um mit Liebeskummer umzugehen. Wenn ich das Buch aber jetzt rein technisch, also wenn ich das Buch zum Beispiel auf einer Lesung vorlese, dann läuft es mir kalt den Rücken runter, weil natürlich der Stil sich auch weiterentwickelt hat und wie man Dinge beschreibt und wie ich Frauen sehe oder wie ich die Welt sehe, das ist halt noch ein bisschen pubertär auch.
Also, mach mal ein Beispiel.
In Japan beschreibe ich eine Frau und bin ich dann nicht nur sexistisch, sondern auch noch rassistisch und irgendwie, also ich beschreibe halt auf eine ganz furchtbare Art und Weise eine Frau, die ich aber ganz toll fand und dachte aber damals, als ich das dann mit 27 geschrieben habe, ey, das ist das Beste, so noch nie wurde eine Frau so gut beschrieben, wie das, wenn du das heute dann liest, irgendwie über ihr buschiges Schamhaar und ihr quiekiges Quieken und wo du dann so denkst, Alter, das habe ich nicht wirklich geschrieben und das ist ja nun auch, weißt du, da gibt's ja diesen Spruch, wer schreibt, der bleibt, das gilt auch für Kacke. Also wenn du schlecht geschrieben hast, bleibt es auch.
Ja, auch das
so,
bleibt, ja.
Und aber auch das ist nicht schlimm, weil ich ja eben am Schreiben auch eben wachse und sich mein Schreiben verändert. Und ich bin einfach kein Autor, der, glaube ich, so sein erstes Buch ist ein Meisterwerk. Und es ist nicht schlimm, weil mir macht Schreiben Spaß. Und ich wachse gerne mit dem Medium und mit den Texten. Gefällt mir einfach.
Hast du denn in diesem Buch auch so verschiedene Sexpraktiken beschrieben?
Nee, es geht relativ wenig um Sex in diesem Buch. Da gibt's, man denkt, es ist ein Sexbuch, aber es ist eigentlich wirklich so ein, das war damals modern, diese klassischen Liebeskummer, verweichlichter Junge, weiß nicht wohin mit sich im Leben, nur eben nicht in Berlin-Mitte, sondern auf der ganzen Welt. Und das ist eigentlich eine ständige Reflexion. Ich habe so ein bisschen was beschrieben, so kulturelle Unterschiede beim Geschlechtsverkehr. Also, dass du zum Beispiel in Japan in Love-Hotels gehst, das gleiche machst du auch in Argentinien, dass du nicht bei den Eltern, weil die alle noch bei ihren Eltern wohnen. Es gibt aber jetzt nicht irgendwie so Praktiken, die ich da irgendwie beschrieben habe. Das hatte sich der Verlag gewünscht, der hätte gerne so ein Kompendium gehabt an Stellungen weltweit. Da war ich aber zu nicht bereit. Das wollte ich einfach nicht schreiben.
Komm, wir schicken den Thilo mal los.
Der soll einfach
einen Stellungsguide. Vielleicht können wir das zusammen entwickeln.
So ein Stellungsguide?
So ein Sexpraktiken-Guide.
Ich will ja eigentlich, was ich gerne mal machen würde wollen, ist, es gab, kennst du Nancy Friday? Die
Nein.
hat in den 70ern zwei Bücher veröffentlicht und zwar recht wissenschaftlich. Und zwar die sexuellen Fantasien der Männer und die sexuellen Fantasien der Frauen. Mhm. Und das ist für viele meiner Generation so die erste Masturbationsliteratur gewesen. Also du liest es und das ist unfassbar schweinisch. Also so ist ganz direkt, Menschen schreiben einfach auf, wovon sie fantasieren, wenn sie sich selbst befriedigen. Und das würde ich gerne mal updaten. Also ich würde gerne mal einfach gerade jetzt einsammeln, wozu masturbierst du, wenn du dich selbst befriedigst? Was ist deine Fantasie? Und da ist wirklich diese einmal die gesamte menschliche Sexualität ist da einmal die Klaviatur der menschlichen Fantasie. Also du findest dort alles in diesem Buch und ich war total begeistert davon, wie offen die Leute darüber geredet haben. Und das würde ich gerne machen, weil so ein Stellungsguide.
Naja, es kommt drauf an, wie man das macht, ne?
Ich finde ja, der beste Sexratgeber ist ja zurzeit Wikipedia. Ich liebe ja Sexstellungen bei Wikipedia eingeben und sich dann diese schemenhaften
Comic-Skizzen.
Ja. Rimming. Und dann siehst du so zwei gezeichnete Männer, die sich am Po lecken. Aber so komplett unheiß.
Aber das ist doch nicht geil, das ist dann halt sehr theoretisch.
Ja, aber finde ich Wahnsinn.
Aber das verwendest du jetzt nicht als Vorlage für irgendetwas dann.
Moment, ich guck mal schnell, wie man Rimming macht. Gehe ich zu Wikipedia.
Okay, so mega, mega uncool eigentlich.
Also geil. Moment, ich kontrolliere noch bevor wir anfangen, lass uns erstmal die Quellen checken, ob das auch wirklich stimmt, was hier steht.
Ich habe es gerade schon gesagt, sag mal, apropos Praktiken, ne? Möchtest du eigentlich auflösen, woher wir uns kennen? Wir haben ja eigentlich eine Praktik vielleicht. Kann man das so sagen?
Man verbrennt dabei Kalorien.
Ja.
Man schwitzt auch, man sieht es nur nicht.
Tut man das?
Ja, man schwitzt sehr.
Ja.
Also man schwitzt sogar extrem. Man schwitzt so, als würde man im Fitnessstudio sich bewegen, aber man sieht es halt nicht.
Aber glaubst du, dass du wirklich mehr schwitzt?
Man schwitzt genauso viel. Man schwitzt sogar mehr, weil ja durch die Nässe, die uns umgibt, bei dem, wo wir uns kennen, gleich immer weggespült wird und deswegen schwitzt der Körper einfach noch weiter. Ich muss das jetzt auflösen. Wir schwimmen. Wir waren zweimal zusammen schwimmen.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so ein Naked-Hot-Yoga uns da kennengelernt haben. Sondern du und ich, wir sind beide, du viel besser, finde ich, Schwimmer. Und empfinden das, glaube ich, als unser. Du hast noch diesen Triathlon, also die Dreieinigkeit der Sportarten über 30. Und ich bin nur Schwimmen.
Ja, aber nur, ich meine, das ist ja auch schon. Aber du bist auch viel schneller dennoch. Obwohl ich dir jetzt ein paar, um jetzt nochmal den Dreh zu den Praxistipps zu bekommen. Du bist auch größer, aber du bist ja trotzdem bist du auch schneller. Wobei es darauf ja auch nicht ankommt. Das kommt auf die Technik an.
Genau, da hast du ja dann wirklich mit strengem, schmaligem Ton hast du mir erzählt, wie man bitte den Arm ins Wasser zu heben hat. Und daher,
weil du mich gefragt hast.
Weil ich dich gefragt habe. aber ja, daher, also wir kannten uns eigentlich ja, wollen wir mal einen Podcast machen und dann hast du gesagt, dann haben wir über Sport geredet, weil du auch eben sehr sportlich bist und dann kamen wir irgendwann mal, komm, lass uns doch einfach mal schwimmen gehen, wenn wir schon den Podcast nicht schaffen.
Genau.
Und dann haben wir es jetzt über das Schwimmen jetzt hier in dieses wirklich professionelle, beneidenswert professionelle Tonstudio geschafft.
Findest du es professionell?
Ja, ich darf hier nicht E-Zigarette rauchen, weil hier irgendwie vielleicht gleich die Feuerwehr kommt, wenn ich E-Zigarette rauchen würde.
Ich muss ja sagen, wir haben ja so einen Teppichboden und ich ziehe mal ganz aus meine Schuhe aus, weil ich sitze hier so ein bisschen schief auf dem Stuhl. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, ich habe immer, manchmal beschreibe ich das, und das ist jetzt gerade nicht der Fall, so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer. Also nicht wirklich wie ein Wohnzimmer.
Dann wäre es das traurigste Wohnzimmer, in dem ich hier war.
Ja, aber das Licht ist auch gerade sehr grell. Eigentlich haben wir das immer so ein bisschen gedimmt. Mhm. Hinter dir ist der Dimmer. Magst du das Licht mal ein bisschen?
Das ist schon Teil des neuen Konzepts des Amorelie-Podcasts.
Ja,
wenn
genau.
Man jetzt draufdrückt, kommt irgendwie so eine Faust. Hier ist aus.
Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Mit Gefühl. Thilo,
ja,
das ist wie beim Schwimmen und mit Gefühl.
Es wird nicht heller.
Du musst einmal den Druck bitte drauflassen auf dem Schalter. Ganz langsam.
Es guckt bitte hoch. Ich drücke zart mit meinem Daumen auf den Dimmer.
Dann drück mal weiter oben.
Oh, natürlich unten.
Ja, so.
Okay.
Sehr gut. Dann machen wir weiter.
Ja.
Gut, also die Frage, woher wir uns jetzt kennengelernt haben, haben wir jetzt geklärt.
Ja, im Schwimmbecken.
Im Schwimmbecken. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, da ist einer, der hat eine richtig lustige Badekappe, die du allerdings hast.
Ja, es ist eine Frauenbadekappe, die ich mir gekauft habe, dass wenn man nämlich im See schwimmt, meinen Kopf sieht. Weil diese Männerbadekappen sehen ja immer so aus, als würde man aus dem Schwimmbecken in den Krieg ziehen wollen. Also so schwarz martialisch. Aber es ist natürlich doof im See.
So wie meine.
Ja, schon wie deine. Und Frauenbadekappen sind immer sehr fröhlich gestaltet und auf jeden Fall besser sichtbar auf Seeoberflächen, damit ich nicht in irgendeine Turbine von so einem Ausflugsschiff komme. So, deswegen trage ich diese Badekappe.
Sehr gut. Und genau, die Antwort auf die Frage, die es nicht in die Sendung geschafft hat, also das, was ich am Anfang noch versucht habe zu erklären, können wir später noch.
Ah, okay.
Deswegen weiter aufpassen, welche Fragen dir vielleicht, keine Ahnung, fehlen. Oder die du vielleicht noch hinzufügen möchtest.
Ach, ich soll deine Arbeit machen. Ich soll mir selber eine Frage stellen, die du mir hättest stellen sollen, damit ich sie selber beantworten
kann.
Ja,
vielleicht.
Das ist aber sehr interessant. Da kann man auf jeden Fall auch so ein Psychogramm des Gastes, zum Beispiel, wenn ich mich selber fragen würde wie, Thilo, findest du dich eigentlich schön? Und dann so, ich bin der schönste Mensch der Welt. Also so kann man, so meinst du das, ne? Dass man sich so selber eine Falle stellt.
Ja, genau.
Okay.
Dann lass uns mal gerne weiter mit dem Thema machen. Ich würde sehr gerne mit dir so ein bisschen über Grenzen und Grenzkontrolle vielleicht oder Kontrollverlust auch sprechen beim Sex. Das ist jetzt ein sehr harter Shift, ein sehr harter Einstieg.
Ja.
Um aber nochmal so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu dem Buch, das du geschrieben hast und auch diverse Dokumentationen, die du ja eigentlich machst. Du hast ja auch so ein Format gehabt, da bist du um die Welt gereist.
Ja.
Genau, und hast da ja im Prinzip, vielleicht kannst du es auch nochmal kurz selbst erklären, auch in verschiedenen Ländern verschiedene Sexpraktiken.
Ja. Also im Prinzip war es
untersucht.
So, das war das Buch als Fernsehsendung unter fremden Decken, hieß die. Man hat so einen Kulturblick auf, wie funktioniert Sexualität in Ländern, in denen zum Beispiel es sehr religiös ist, oder wie funktioniert es in Ländern, in einem Land Sexualität, in dem Frauen beschnitten werden. Und man geht da relativ nah ran, und das war sehr interessant, das habe ich sehr gerne gemacht, weil man einfach so überraschend offen mit den Menschen, also man denkt ja immer, die Welt ist eigentlich verklemmt, aber ich hatte das Gefühl, während der Recherchen zu dieser Sendung, dass alle super offen waren. Also ich war dann zum Beispiel in Israel und habe dort mit orthodoxen Juden über deren Sexualität gesprochen und war so darauf vorbereitet, das wird ein super anstrengendes Gespräch, aber das war extrem offen, so mit irgendwie, ja, jetzt habe ich gerade meine Tage, jetzt dürfen wir keinen Sex haben, dafür muss ich im anderen Zimmer liegen, er ist mein erster Mann und er kann nicht so oft, ich hätte gerne öfter Sex. So, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und
was waren denn da noch weitere Beispiele, wo du wirklich total überrascht warst, also die dich vielleicht auch irgendwie persönlich in deiner Einstellung nicht verändert haben, aber vielleicht ein bisschen geprägt haben?
Ich war in Kenia und habe dort mit so einem, dort gibt es halt viel Ehe, also wie heißt es, ja, ich glaube Polygamie. Ist dort Teil der, wie man eine Familie gründet, ohne dass es auch einen muslimischen Hintergrund hat, sondern diese Maasai haben mehrere Frauen, die Männer. Und wir verbrachten in einem Dorf relativ viel Zeit, 3-4 Tage, und irgendwann bekam ich diesen Dorfältesten nah und wir unterhielten uns einfach nett, und dann meinte ich dann irgendwie so, viele europäische Männer würden es nicht zugeben, aber sie würden auch gerne viele, es war ein privates Gespräch, das war nicht vor der Kamera. Das ist so für viele Männer, die so moralfrei, ohne Stress viele Frauen haben, ist doch mega Idee. Und dann meinte dann dieser Mann, das ist das Schrecklichste, was es gibt auf der ganzen Welt. Wenn er sich das aussuchen könnte, würde er absolut monogam leben wollen. Er hat überhaupt keinen Bock darauf. Das ist so anstrengend irgendwie. Man muss ja eben nicht nur für eine Frau sorgen, sondern für 5 Frauen. Die 5 Frauen haben jeweils 3 Kinder. Dann musst du dich eben um 15 Kinder kümmern. Das ist so, das hat mich so überrascht, dass eben diese naive männliche Wunschgedanke, man möchte gerne mehr Frauen haben als eine, auf der anderen Seite, dort, wo man es leben kann, ersetzt wurde durch diesen auch naiven Männchen, das wäre doch viel schöner, sich nur um eine Frau zu kümmern. Und dafür fand ich das ganz zauberhaft, dieses Gespräch, was wir da beide geführt haben, während ich ein Stück rohes Rind essen musste, weil ein Kind, also die Maasai-Entsprechung einer Taufe vorgenommen wurde. Und da gab es, musste jeder Mann so ein Stück rohes Rind, was an einem Baum hing, rausschneiden und essen.
Ist das dann noch eine Geschichte oder die Erfahrung oder diesen Gedanken, den du dann auch zum Beispiel mit deinen Freunden teilst? Also
Nö.
Vielleicht.
Das ist nochmal ein eigener Podcast, da können wir irgendwie Psychologie heute, der Podcast. Durch die Reisen, die ich mache, durch die vielen Reisen, die ich mache, es redet niemand mit mir über das, was ich tue. Das macht man nur in Podcasts.
Aber warum nicht?
Ich weiß es auch nicht. Das ist so, keiner der Freunde fragt.
Wünschst du dir das?
Ja, ich glaube, ich bin dann auch, ich glaube, in dem, wie ich es gerade formuliert habe, liegt der Wunsch eigentlich auch, das zu tun. Aber man unterhält, irgendwie die Freunde fragen.
Es müssen ja richtig gute Freunde sein.
Ja, die fragen nie nach. Also manchmal komme ich auch so aus Ländern wieder, wo du dich so wunderst, wenn du dich dann mit deinen Freunden triffst und so aus Nordkorea wiederkommst und niemand irgendwas zu Nordkorea fragt. Also nicht mal irgendwie, war das Wetter gut, sondern einfach so, das total übergangen wird. Es ist aber auch so, dass ich eben so viel reise, dass ich verstehen kann, dass davon ein Freundeskreis eben überfordert ist auch. Also dass dann irgendwie so, vielleicht will ich es gar nicht wissen oder ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber man erzählt wenig von dem. Wahrscheinlich von allem, was ich erlebe, hat beeinflusst meine Persönlichkeit und so, wie ich Dinge sehe und wie ich argumentiere, oder wenn ich ein Problem erkenne und versuche, das Problem zu lösen, dann ist es wahrscheinlich das Ergebnis von dem, was ich alles erlebt habe vorher. Aber ich würde es eben nicht sagen, du kannst nicht treu sein, da hat mir mal ein alter Maasai gesagt, so eben nicht, sondern dann würde wahrscheinlich dann eben das, was der mir erzählt hat, dazu führen.
Redest du denn mit deinen Freunden über Sex?
Sehr viel, früher. Das hat nachgelassen.
Früher, also heute früher. Auch nicht mehr.
Nee, es ist.
Redest du mit deinen Freunden? Hast du überhaupt Freunde?
ich hatte bis vor kurzem einen sehr engen Freundeskreis, der sich aber aufgelöst hat über die ist natürlich nicht vor kurzem plötzlich weggegangen, sondern über die Jahre ist dieser Freundeskreis in sich zusammengefallen und auseinandergebrochen. Und mit diesem Freundeskreis habe ich sehr viel Zeit verbracht, habe ich sehr intensiv über Sex gesprochen und sehr offen auch über Gefühle. Es waren, was das betraf, war das eigentlich so ein Idealfreundeskreis. Also den ich auch viel ausgebeutet habe für eben so Geschichten in der Neon über irgendwie Bromance und für die, selbst für die dpa habe ich dann so 80 Zeiler geschrieben über Männerfreundschaften. Und tatsächlich für die Zeit auch nochmal, als dieser Freundeskreis schon im Begriff war zu zerbrechen, haben wir so eine Thailand-Reise gemacht. So unsere erste große Abenteuerreise, 10 Jahre später nochmal wiederholt mit den Freunden. Und habe das eben aufgeschrieben, wie sich das anfühlt, wenn man so spürt, da zerbricht irgendwas. Aber jetzt, wenn wir uns sehen, haben wir eher so die Hauptaufgabe, uns nicht richtig an die Gurgel zu springen oder so richtig Kacke zu finden. Wenn wir uns sehen, da ist keine Zeit, über Geschlechtsverkehr zu reden.
Da wird dann, wenn überhaupt, die Zeit, die man dann hat, dafür verwendet ist, dann zu machen wahrscheinlich.
Oder keine Fragen zu stellen.
Ich finde das ganz lustig, jetzt wo du das so ein bisschen erzählt hast. Ich hatte neulich so eine Situation und bei Mädels ist es ja schon so, dass man... oder dass wir öfter dann mal über Sex sprechen. Auch kommt immer darauf an, in welchem Kreis das natürlich ist. Und ich hatte neulich so eine Situation, das war so klassischer Mädelsabend. Dann sitzt man so zu Hause und dann hat die eine erzählt, die seit längerer Zeit ich will nicht sagen Affäre, vielleicht ist es eine Affäre, vielleicht auch schon ein bisschen mehr, keine Ahnung, so undefiniert irgendwie. Und die hat dann erzählt, dass dieser Typ, es ging so um Wünsche tatsächlich. Und um nochmal den Bogen zu dem Thema zu bekommen, so um auch Grenzen zu übergehen und die auch festzustecken innerhalb eines Konstruktes, hat sie von einem Wunsch erzählt, den dieser Mann oder dieser Typ hat. Und zwar hatten die diese Diskussion und er hat gesagt, ja, jetzt haben wir ja schon öfter mal miteinander geschlafen. Und dann hat er so ein super... ich sag mal gewöhnungsbedürftigen und vielleicht nicht so normalen Wunsch geäußert. Das fand ich sehr spannend. Und zwar hat er gefragt, ob sie ihm in den Mund pinkeln möchte.
Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Findest du?
Also jetzt nicht so, dass ich mir regelmäßig in den Mund pinkeln lassen würde, sondern das ist, wenn du dir die YouPorn-Statistiken anguckst, was Deutsche so gerne sich angucken, da ist auf jeden Fall Urophilie, spielt in der gleichen Liga mit wie My Stepmom hat mich verführt.
Das heißt, okay, weil ich fand das schon, also da hat ja jeder auch irgendwie einen anderen Zugang, ne?
Ich fand es nur nicht so, also wenn er jetzt gesagt hätte, irgendwie, ich möchte gerne, dass du mir irgendwie auf den Bauch kackst, das fände ich dann, das ist also so.
Echt, aber das ist ja interessant. Also wo wäre denn für dich zum Beispiel die Grenze bei sowas?
Also was meine eigene persönliche Sexualität betrifft oder generell was, wenn ich über Sexualität nachdenke.
Generell auch bei Freunden, wenn die mit so einer Sache kommen. Also was willst du denn da wissen? Okay, das haben wir schon geklärt, weil du hast ja keinen Freund.
Also wenn meine Freunde irgendwie so, als ich diese Sexbücher geschrieben habe, also ich habe ja auch so einen richtigen Ratgeber geschrieben, Wir ein Team heißt der, auch schon lange her. Und das führte dazu, dass plötzlich ganz viele Arbeitskollegen mir so Sexprobleme erzählt haben. Und auch von Leuten, von denen ich es einfach nicht wissen wollte. Und da waren zum Beispiel auch mehrere dabei, dass meine Freundin möchte gerne angepinkelt werden oder ich würde gerne meine Freundin anpinkeln, wie stelle ich das richtig an? Und da kenne ich gar keine Grenzen. Also ich kann mich über alles unterhalten. Meine Ex-Freundin zum Beispiel arbeitet seit Jahren in der Charité, in der Dunkelfeldstudie. Und das war halt am Anfang, waren wir noch ein Paar. Wir haben halt wahnsinnig viel über Pädophilie gesprochen und was das bedeutet für ein Leben und woher kommt es und warum gibt es das? Und darüber zu reden und darüber nachzudenken, wie die Mechanismen in einer Form einer Sexualität sind oder einer sexuellen Präferenzstörung, ist ja nicht schlimm. Und ich finde, man muss auch über alles reden können. Und es gab zum Beispiel mal, das ist ein schönes Beispiel, es gab mit meinem besten Freund, haben wir mal darüber geredet, was wäre, wenn unsere Freundin auf Code steht. Also wenn wir dann so eine Freundin haben, die gerne das möchte. Und dann haben wir beide kurz nachgedacht, es war bei einer Wanderung, und haben beide gesagt, naja, wenn sie es will, dann würde ich es halt machen. So,
für sie.
Für sie. Weil es ist so, es tut keinem weh, es ist unfassbar ekelhaft. aber weil sonst verlässt sie dich. Also die Bedingung war, du liebst sie. Du bist sozusagen davon überzeugt, das ist die größte Liebe, die du je in deinem Leben haben wirst. Du willst bis ans Ende deiner Tage mit dieser Person zusammen sein. Das ist die Bedingung, ist jetzt nicht irgendwie jemand, den man im Club kennengelernt hat für 20 Minuten. da kann man dann auch schon mal Nein sagen. Und da waren wir uns dann beide halt einig, so für die Liebe würde man das machen, weil sonst würde die Person wahrscheinlich dann ihre Lust, eine Wurst auf dem Bauch zu haben, woanders befriedigen. So, und das ist halt so, der geneigte Hörer kann schon mal raushören, das ist dann für mich auch so ein Grenzbereich,
ja,
die Wurst.
Aber das ist die Frage, ne? Also wenn du das wirklich für die Beziehung machst, du übergehst ja dann eigentlich, auch wenn es jetzt nicht dein eigener Wunsch ist, dann trotzdem vielleicht auch dann deine eigene persönliche Grenze.
Ach, vielleicht
für die Beziehung.
Vielleicht wird man dann auch Wurstfan. Also ich meine, wie hoch ist der Anteil partnerschaftlicher Sexualität? Wie viel Erregung zieht der andere aus der Erregung des anderen? Also so, irgendwie so, ich meine, so
oft. Oh, das
ist
auch spannend.
So oft sagen Frauen, ich finde Blowjobs total unheiß, aber es macht mich an, dass mein Mann oder mein Freund oder meine Freundin so erregt davon ist. So, das kann ja irgendwie funktionieren. Immer noch beim Thema Wurst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie mich irgendwann daran gewöhnen würde in dieser Partnerschaft oder eine gewisse Form von Erregung dabei empfinden würde, aber vielleicht macht es mich im Nachhinein, ich habe in meinem Kopf, während ich rede, passiert es gerade und denke, stell es mir gerade vor, aber vielleicht macht mich das glücklich. Irgendwie meine, vielleicht ist es der Moment, wo die Liebe dann eben sagt, ich bin endlich angekommen in meiner Partnerschaft, ich muss meine Lüste nicht mehr verstecken, ich kann sie offen formulieren.
Das ist ein guter Gedanke. Ich überlege gerade, du bist ja auch schon länger in deiner jetzigen Beziehung. Ja. Und ich glaube, viele kennen das ja auch. Ich war auch lange in einer Beziehung, über 5 Jahre war meine längste Beziehung. Und irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man natürlich merkt, so, ach gut, irgendwie ist jetzt, irgendwas verändert sich auch, was die Sexualität betrifft. Das heißt, sowas zum Beispiel anzusprechen, also vielleicht einen vermeintlichen Grenzübergang zu wagen, kann auch die Beziehung neu befeuern.
Ich glaube, also das ist no shit Sherlock, sagt man, glaube ich, an so einer Stelle, weil das ist ja auch, glaube ich, in jeder Frauenzeitschrift irgendwie, ist ja genau dieses so, reden Sie über Ihre Wünsche.
Ja, aber das wird immer so flapsig gesagt. Ne? Die Frage ist ja wirklich, weil oftmals ist es so, da ist man ja auch in Mustern. Also zum Beispiel, wenn du hast gerade das Beispiel gesagt, Oralverkehr. Angenommen, du bist irgendwie lange in einer Beziehung. Es gibt ja auch ganz viele, die einfach sagen, hey, also seit Jahren macht er das immer auf dieselbe Art und Weise und irgendwie traue ich mich mittlerweile nicht mehr. Also ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, obwohl wir so lange zusammen sind, mich nicht mehr zu trauen, zu sagen oder ja, kritisieren, dass ich die Art und Weise, wie er das macht, nicht gut finde.
Ja, aber das ist dann selber schuld.
Ganz genau, aber das ist trotzdem so die Frage. Also was würdest du da sagen? Trotzdem machen und appellieren, dass man einfach seine eigenen Grenzen und
Wünsche... Also man muss das ja. Also Probleme in der Sexualität müssen angesprochen werden. Man kann ja nichts verlieren. Also es ist ja auch nicht so, dass wenn man, nehmen wir mal an, wir sind in einer 15-jährigen Beziehung und die Frau sagt irgendwie, du leckst mich seit 15 Jahren gleich. Dann sagt doch der Mann nicht als ersten Satz, ich verlasse dich. Also was soll passieren, wenn man es sagt? So. Meistens kommt danach in ungehobelten Beziehungen kommt dann so ein Satz wie, aber du... Das ist dann nicht so richtig, da muss man darauf vorbereitet sein, dass wenn man etwas ändern möchte, der andere erstmal auch sagt, was geändert werden muss. Aber ich glaube, Ansprechen von Problemen ist eine Grundlage einer guten, gut funktionierenden Beziehung.
Aber was ist denn, wenn du dann zum Beispiel eine Grenze ansprichst, wie zum Beispiel mit der Wurst? Und das ist, oder sagen wir offene Beziehung, das ist ja auch etwas, was wir auch schon mal in der Sendung besprochen haben, was für viele, wenn es erstmal auf dem Tisch liegt, dann da liegt und gewisse Dinge kannst du nicht so einfach zurücknehmen. Und was ist, wenn das dann für deinen Partner so ein Wunsch ist, wo man sagt so, ey, das ist untragbar, das kann ich nicht vereinbaren. Ich weiß aber jetzt, dass der Partner diesen Wunsch hat, also wie geht man damit um, wenn du jetzt sagst, nee, also Wurst, no go.
Also dann... Ist es so, dann muss man das akzeptieren, weil das ist eben die Entscheidung des anderen. Aber zum Beispiel beim Thema offene Beziehung ist es ja so, du kannst mir nicht erklären, also wir sind hier alle nicht mehr 16, wo man in der Schule, oder vielleicht sind ein paar Hörer auch 16, also man in der Schule denkt man, ich bin mit meinem ersten Freund, den ich geküsst habe und danach sofort mit ihm zusammengekommen bin, für immer zusammen. So, das ist so eine Wahrheit, so eine ich nenne es Oberstufenwahrheit, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und wir sind jetzt alle, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Mitte 30 zum Beispiel in Partnerschaften noch denkt, dass der andere niemals darüber nachgedacht hat, mit einer anderen Person zu schlafen. Und es wäre auch töricht, davon auszugehen, dass der andere Partner noch nie darüber nachgedacht hat. Und wenn es irgendwie, jetzt fällt mir niemand ein, Brad Pitt ist, Mesut Özil, wenn die Freundin damit fantasiert, mit Mesut Özil zu schlafen, also auch wenn es unerreichbar ist, aber es kann auch sein, der Kollege an der Kaffeemaschine, so, und das ist in keinster Weise schlimm und im Prinzip führen wir alle bereits eine offene Beziehung und zwar geistig, weil niemand verbietet sich solche Gedanken, so, und ich glaube auch, es ist super gewöhnlich beim Geschlechtsverkehr mit dem Partner an jemand anderen zu denken dabei, ist voll okay, so, und damit ist der erste Schritt schon getan und deswegen muss man es gar nicht auf den Tisch legen, weil jeder vernünftige Mensch sollte wissen, die meisten denken ja sowieso darüber nach oder wünschen sich, ach, wäre das doch cool, eine offene Beziehung wenigstens mal auszuprobieren oder wenigstens mal das Regelwerk zu diskutieren. So,
und glaubst du wirklich, dass das alle... Dass das
ich kann mir vorstellen, dass viele darüber nachdenken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann denken so, irgendwie... Also deswegen gibt es ja Affären und Prostitution und irgendwie, jetzt gerade irgendwie habe ich im Fokus war irgendein Artikel darüber, dass Frauen genauso oft betrügen wie Männer, wo ich dann auch so dachte, Alter, natürlich.
Ja, klar.
So, und der Betrug, das Wort ist schlimm, Betrug, und das Hintergehen ist schlimm. Und aber
ich glaube. Möchtest du auch eigentlich noch Wasser haben?
Ich habe hier die Club Mate und versuche die ganze Zeit das nicht zu tun, was wovor du mich gewarnt hast, nämlich vorsichtig aufzustoßen. jeweils dieses etwas Fremdes zu begehren, das vermeiden wir die ganze Zeit, aber es ist halt auch schmerzhaft und letztendlich, ich habe den Faden verloren jetzt durch die Zwischenfrage. Ja, Wurst. Fahrt verloren.
Ich auch.
Ja, also ich habe, glaube ich, meinen Punkt getroffen.
Also wir haben vorher, ich habe vorher gefragt, wie es ist, wenn man Grenzen oder ja, Wünsche anspricht und da die Grenze überschreitet, was das dann mit der Beziehung ausmacht. Und dann hast du angefangen, dass keiner, dass sie alle ja schon mal darüber nachgedacht haben, irgendwie fremd.
Nicht alle, aber ich würde sagen, viele haben das im Kopf, fantasieren.
Über die offene Beziehung, genau. Ja. Dass die meisten das schon mal.
Okay. Sie nennen es nur nicht für offene Beziehung. Also eben, wenn du, während du mit jemandem schläfst, an jemand anderen denkst, ist es ja im Prinzip eine halb offene Beziehung in deinem Kopf. Du fantasierst gerade, dass dieser Penis oder diese Vagina etwas anderes, einer anderen Person gehört.
Was glaubst du, steckt denn noch mehr dahinter, außer dann die Angst? Dass man ja so denkt, und das ist ja so, das ist ja offensichtlich, ne?
Ja.
Oh Gott, jetzt denkt die oder der an irgendwen anders. Oder vielleicht ist es auch so, dass man eben sich wünscht, dass man irgendwie Sex mit einem anderen hat und der Partner zuguckt. Kann ja auch sein.
Ja.
Was glaubst du, worin liegt denn dann die Angst? Also, dass man dann tatsächlich den Partner verliert? Oder?
Verletzen. Also, weil man ja dann immer von sich selbst ausgeht. Weil wenn der Partner zu dir sagen würde, du, ich denke im Übrigen gerade an eine andere oder an einen anderen, dann würdest du ja verletzt sein. Und das ist das, dieser Mechanismus schützt dich davor, deine Wünsche zu äußern gegenüber deinem Partner, weil du denkst, okay, mir würde es wehtun, wenn er mir sagt, ich blase im Übrigen seit 15 Jahren katastrophal. So. Aber das ist so ein, ist einfach Kacke. Und ich glaube, dass irgendwie sehr viele partnerschaftliche Probleme im Rahmen der Sexualität gelöst sein könnten, wenn wir einfach wirklich mehr Klartext reden würden.
Glaubst du auch, dass man weniger Affären hätte? Also nicht Mann, aber
das glaube ich nicht.
Das heißt, das wird es auch immer geben?
Das wird es immer geben, weil das ist ja auch, die Motive einer Affäre sind ja so vielseitig, so, dass das nicht nur was mit Sexualität zu tun hat.
Mhm. Okay.
Und ich glaube auch, dass sozusagen die Affäre ist, glaube ich, auch irgendwie auf so eine gewisse Art so eine Tatsache des Lebens. Also so, wenn ich durch die Literatur gucke, wenn ich irgendwie Artikel darüber lese. Also ich meine, der Stern macht auch alle drei, gefühlt alle 18 Ausgaben einen Affärentitel und das nicht ohne Grund. So, die Frage ist dann halt, was ist eine Affäre, wie definiert man das richtig?
Sex sells.
Ja, das sowieso. Und vorne natürlich auf dem Cover dann so eine mit dem Rücken zum Leser stehende Frau, die so lasziv mit ihren Lippen schürzt.
Ja, hast du auch schon mal so eine Cover-Story geschrieben?
Ja. Ich
hab Was war das für eine?
Ich habe mich bei Amazon mal eingeschmuggelt und habe da eine Woche gearbeitet und habe das aufgeschrieben, wie das ist, bei Amazon zu arbeiten im Weihnachtsgeschäft.
Oh. Ja. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden.
Ist auch interessant. Ich habe Kopfschmerzen bekommen bei Amazon, weil da so viel Plastikdämpfe sind.
Oh, ja. Okay.
Und das ist auch echt nicht nett bei Amazon. Ich bestelle nichts bei Amazon.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir Amazon hier überhaupt sagen dürfen, aber warum eigentlich nicht?
Warum nicht? Wir können ja auch Amorelie sagen.
Ja, klar.
Ein Amazon.
Wo bin ich überhaupt?
Ein Amazon ist immer einmal Namensnennung des Podcasts.
Ich nehme mit, ansprechen.
Ja.
Was man möchte.
Ich will gar nicht so altklug klingen. Ich will auch gar nicht so komisch, so mansplaining-mäßig, mach das mal so, sondern ich bin nur immer überrascht, dass es immer und immer wieder das gleiche Problem ist, was aufkommt. Und das ist noch echt das eine der unkompliziertesten Probleme in einer Partnerschaft.
Was sind denn so weitere, vielleicht so positive Grenzen in einer Beziehung, wo du sagst, das ist irgendwie auch cool. Also zum Beispiel so ist ja auch, also auch Kontrollverlust, ne, ist ja auch total cool. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Orgasmus hat, hat ja auch was mit, ich gebe meine Körperkontrolle weg. Also welche positiven Grenzerfahrungen und Kontrollverluste gibt es in einer Beziehung?
Ich würde sagen, das erste Mal Fußnägel schneiden voneinander.
Okay. Was macht das mit dir? Ist das also?
Ich fand ja, also es gibt, ich habe, also ist kein Geheimnis, ich habe auch so bestimmte Grenzen in Beziehungen. Also zum Beispiel so Toilette ist tabu. Da ist egal, wie lange ich mit einer Frau zusammen bin. Also so dieses, wenn ich oder eine Frau auf die Toilette geht, das gehört nicht in eine Partnerschaft.
Wurst nicht.
Wie heißt denn das? Warte mal, wie heißt denn? Karfophilie oder so heißt das, glaube ich, mit Würsten.
Ah ja.
Egal. Ja, das ist auch bei mir kein Thema. Aber
also das ist für dich auch nach wie vor, weil du sagst, gut.
Ich finde, es muss auch irgendwie Rückzugsorte geben für einen selber. So, dass man nicht irgendwie, weißt du, so, du sitzt auf Klo und rechnest die ganze Zeit damit, irgendjemand könnte reinkommen. Ist doch irgendwie auch blöd. Das sollten wir mal nicht.
Ich kann aber auch, ne, auch ein Vertrauensbeweis sein.
Ja, nee, dann lieber gemeinsames
Konto. Ja, aber das ist doch jetzt genau so ein Beispiel. Wenn deine Freundin sagen würde, ey du, Thilo, es ist super wichtig, dass ich jetzt mal auf die Toilette gehe und du guckst mir dabei zu.
Dann sage ich nein. Ach so, ja, dann sage ich ja. Also wenn ich nicht jetzt, also Thilo, es ist mir super wichtig, dass du mir jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe, zuguckst.
Egal. Oder umgekehrt. Sie wünscht sich, dass sie mal dir zugucken darf, wie du auf die Toilette gehst.
Dann wäre das okay.
Aber ja, aber da bist du ja wieder. Dann.
Nee, aber das wäre, es geht ja um so, wie gesagt, jedes Mal, aber einmal zugucken, also auch fünfmal zugucken ist total okay oder irgendwie so, aber es ist halt so, wenn der Rückzug, also wenn sie, nehmen wir mal an, sie hat dann Lust zum Zugucken und sie klopft und fragt, darf ich heute zugucken? Und dann, was ist denn das für ein bizarres Gespräch? Du weißt, worauf ich hinaus will. Krank werden in der Partnerschaft voreinander ist was so ein Meilenstein, finde ich immer. Zum Beispiel Tod von Familienangehörigen und man erlebt es zum ersten Mal mit einem Partner, ist ein Meilenstein. Nur die schönen Themen hier heute, ne? Krank, tot, Fußnägel schneiden. Ich glaube, dass die meisten Meilensteine in einer Beziehung oft auch negative Meilensteine sind, weil warum sollte was Schönes ein Meilenstein sein? Das ist eine Tatsache.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde schon, dass sowas auch positiv sein kann. Also jetzt nicht die Beispiele, die du genannt hast, aber dass ja persönliche Grenzübergänge für den einen oder für den anderen, also für mich ist es dann vielleicht was Positives. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich finde es total toll, wenn mein Partner mir dabei zuguckt, wie ich mit dem anderen schlafe.
Ja.
So, und dann ist es für mich erstmal eine Überwindung, das vielleicht zu sagen, ja, und dann ist es für den Partner Überwindung, das zuzulassen, so, und dann ist es aber vielleicht im Endeffekt, genauso wie du gesagt hast, vielleicht hat man dann selbst irgendwann Gefallen daran und dann entwickelt man sich auch weiter. Das kann ja auch sein. Deswegen ist da die Frage, was
ist... Ich glaube, wir haben diesen Grenzbegriff falsch definiert. Ich habe gesagt, ich bin bei Tod und Fußnägeln und du meintest sexuelle Grenzen.
Sexuelle Grenzen.
Genau, okay.
Ja, aber das Überthema ist doch auch sexuelle Grenzen.
Ja, es tut mir leid.
Ich habe mich schon gewundert, wie du jetzt plötzlich auf Fußnägel... Aber ich meine, es kann ja auch ein Fetisch sein, ja.
So auf, ist alles, was so, ist, alles, also. Es gibt, glaube ich, zu allem ein Fetisch. Also ich glaube, es gibt nichts, was kein Fetisch ist. Ja, aber das ist natürlich, also, ja... Das wäre eine Grenze, die man gemeinsam überschreitet, die viel mit moralischen Problemen auch, glaube ich, zu tun hat. Und wenn du sie überschritten hast und dich damit auch geeinigt hast, dass es toll ist, dann ist das, glaube ich, super. Dann entwickelt man sich wirklich weiter. Kann ich mir gut vorstellen. Also so diese Fantasie, dass Männer Frauen ihren Partnerinnen beim Geschlechtsverkehr mit Dritten zusehen, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Es ist ja keine unbekannte Fantasie. Ich glaube, wie heißt der Fachbegriff auf Englisch? Cuckold oder so ähnlich heißt es, glaube ich, ne? Cuckold. Also Männer gucken anderen Männern zu und es gibt dann auch noch so Variationen davon irgendwie so, dass dann
die... Diese Fremdbegriffe, die du jetzt hier mitbringst. Sollte ich die eigentlich auch alle wissen?
Nee.
Okay.
Also es sei denn, du machst einen Sex-Podcast.
Aber dafür bist du ja auch da.
Dann würde ich...
Aber dafür habe ich ja die Leute, die Gäste da, also dich
in dem Fall. Tilo, das war ein Sexfachbegriff-Wörterbuch. Das wollte ich schon immer mal sein.
Das kannst du dann alles in das Buch aufnehmen, das du dann vielleicht schreibst.
Ah ja.
Die Neuauflage davon. Was sind denn aber noch weitere so positive sexuelle Kontrollverluste, die man haben kann?
Tja, ich glaube, das erste Mal unverhütet in den Geschlechtsverkehr, um ein Kind zu zeugen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, ein ziemlich krasser Moment in einer Partnerschaft. Generell, es gibt, glaube ich, fast alle Menschen haben so sexuelle Regeln für sich. Also ich mache bestimmte Dinge nicht, wenn nicht Bedingung Y oder X erfüllt ist. Also zum Beispiel irgendwie ein Freund von mir, der kommt nicht in einer Frau, auch mit Kondom, wenn sie nicht seine Partnerin ist, seine Feste, also wenn es eine richtige Partnerschaft und Liebe ist. Also der zieht vorher immer raus im Prinzip. Und die Frauen wissen das auch. Also er sagt ihnen das und erklärt es, dass er jetzt auch trotz Kondom das nicht macht. Und er hat mir dann erzählt, dass das eben so ein ganz besonderer Moment ist, wenn er dann eben nicht vorher rauszieht. Das ist wie so eine Absprache untereinander. Okay, ist es was Ernstes, was wir jetzt hier haben? Und das ist, also da kannst du ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich 100 Stunden solche Meilensteine aufzählen. Weil,
das ist doch super, lass uns mal weitermachen. Was fällt dir
noch
ein?
Ja, mach du doch mal mit.
Weiß ich nicht.
Ich finde, ich habe jetzt schon zwei sehr interessante, wo der Hörer vielleicht am, oder die Hörerin
am... Ich bin ja noch nicht mehr in der Beziehung, woher soll ich sowas wissen? Ja,
was sind denn deine Affärenmeilensteine? Was sind denn deine, so, das gibt's ja auch, dass du sagst irgendwie...
Ja, Sex oder Kondom schon, aber das habe ich nicht mit einer Affäre.
Ja.
Das wäre jetzt so mein Meilenstein in einer Beziehung, weil gerade am Anfang, wenn sich dann sowas entwickelt... dann ist es ja schon auch so, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt und dann einfach sagt, okay, weil ohne Kondom macht es natürlich auch mehr Spaß, klar.
Darf man sowas in einem Podcast sagen?
Ja, klar. Warum nicht?
Naja, weil...
Ach so, Allerdings muss man auch aufpassen.
Ich finde zum Beispiel, dass diese Thin-Kondome sind, also, okay, das ist aus der männlichen Perspektive, sind so, da merkt man eigentlich fast keinen Unterschied mehr. Diese ultra-thin irgendwas, die gibt's ja so, die sind okay.
Die Ultra-Thin-Kondome, die weiß ich, kenne ich jetzt nicht.
Die sind halt ultra-thin.
Wie sind die?
Ultra-thin.
ja, aber wie gesagt, das ist ein Beispiel.
Okay.
Also ein Milestone. Ich finde aber auch, das erste Mal bei einem Partner auf die Toilette gehen, richtig.
Wir sind hier sehr deutsch. Wir kreisen die ganze Toilette. Zeit um dieses Toilettenthema.
Ich weiß, wir müssen davon weg.
Ja, Hast du vielleicht einen anderen Fragenkomplex? Vielleicht können wir da raus und nochmal irgendwie so, Chilo, was sind deine Lieblingsvögel? Oh, roter Milan.
Sorry. Okay, dann lass uns mal bei den Beispielen bleiben. Jetzt bist du wieder dran.
Okay. Meilensteine.
Augenscheinlich haben wir nicht so viele. Nee,
ich finde das auch so schwierig, weil es ist dieses, das ist ja so ein, du arbeitest der Sexualität nicht ab, sondern das passieren einfach Dinge und da gibt es mal so einen Ausbrecher nach rechts und einen Ausbrecher nach links. Und dann
ja, aber was ich ja möchte, ist, dass wir auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, so total toll, macht euch doch mal bewusst, welche Meilensteine es gibt. Das ist übrigens eine gute Zuschauerfrage. Diejenigen, die unter euch zuhören und ganz tolle Beziehungsmeilensteine haben, schreibt uns das doch bitte mal an podcast@amorelie.de. Nee, podcast@amorelie.com. Ich kenne die eigene E-Mail-Adresse noch nicht mal aus.
Ich dachte gerade, dass du das sagst. So, dann schreibt uns das mal unter unsere Instagram-Feeds. Und ich dann so, ich sehe dann so unter meinem letzten Post irgendwie aus Syrien, gut, dass du dich um die Flüchtlinge kümmerst. Ah ja, mein Beziehungsmeilenstein ist im Übrigen, als wir das erste Mal einen Buttplug benutzt haben und damit in die Kaufhalle gegangen sind.
Oh ja, sowas zum Beispiel. Wenn man jetzt Toys verwendet, ja. So ferngesteuerte Toys gibt es ja auch, und die in der Öffentlichkeit verwendet. Kann auch ein Meilenstein sein.
Ist das ein Meilenstein?
Weiß ich nicht.
Ist das nicht einfach
nur so? Ich glaube, Meilensteine sind auch super individuell, weißt du? Weil zum Beispiel für den einen kann es auch sein, krass, ich komme, Sex im Hellen kann auch sein.
Ich glaube, dass für viele Frauen überhaupt erst mal zu kommen schon so ein Meilenstein ist in der Beziehung.
Ja, aber das ist, glaube ich, kein Meilenstein. Das ist ein Meilenstein. Aber das ist ja im Sinne, also eigentlich ein anderer Meilenstein, weil es ja schon eine tatsächlich sehr komplexe Sache ist. Und ja auch.
Ich glaube, ein Buttplug im Hintern und dann zu Edeka gehen ist auch ziemlich komplex. Nicht so komplex wie ein weiblicher Orgasmus?
Ich weiß nicht, wir können die Diskussion ja auch mal nach draußen geben.
Okay.
Und einfach mal gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir ja noch Meinungen dazu.
Okay.
Nein, aber was ich meine ist tatsächlich, es ist natürlich für Frauen biologisch gesehen schwieriger, zum Beispiel durch vaginale Penetration einen klitoralen Orgasmus zu bekommen, weil wir wissen ja, dass alle Orgasmen klitoral sind. Aber ich meine jetzt vielmehr, zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, Frauen und Männer, die sich vielleicht nicht so hingeben können. Ja, also wenn sie jetzt kommen, dass sie es zum Beispiel nicht mögen, wenn man sich beim Orgasmus in die Augen guckt. Genau das ist ein guter Meilenstein. Sich ganz bewusst beim Orgasmus in die Augen gucken. Wie oft, das ist doch ein Meilenstein, oder nicht?
Weiß ich
nicht. Doch, finde ich schon.
Also für mich klingt das jetzt auch gerade wie so 111 Tipps für einen heißen Sexsommer.
Nee, das, so sollte es eigentlich. Nein, so sollte es aber nicht. Nein, aber so sollte es ja. Ich möchte eigentlich mehr über Kontrolle und Grenzverluste sprechen und eigentlich auch positive Momente raussuchen. Deswegen ist mir dieser Gedanke gerade gekommen.
Da bin ich dann, glaube ich, so einfach so auch als Mensch so zu unkonstruiert. Also ich habe dann habe ich keine Meilensteine. Dann passieren Dinge und dann ist es jetzt hier im Gespräch beim Podcast mit dir, ist es ein Meilenstein, aber in meiner eigenen Wirklichkeit, in meinem Leben ist es kein Meilenstein. Also so, wenn dann irgendwie der erste Pups passiert beim Sex oder so, dann ist es jetzt hier an dem Tisch ein Meilenstein, aber außerhalb dieses Raums ist es eher so,
Daily Business.
Kann passieren. Nee, nicht Daily Business, sondern es kann halt passieren und es ist halt irgendwie auch einfach die Tatsache einer Beziehung, dass sowas eben passieren kann. Aber ich würde innerhalb einer Beziehung dann wirklich nicht von Meilenstein reden, sondern einfach von.
Aber du hast den Begriff auf deinen Tisch gelegt.
Nee, jetzt hier, ich?
Ja.
Gib mir mal hier keine Schuld an so einem doofen Begriff. Dann nehme ich den wieder zurück. Alle, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, alles, was Sie gerade gehört haben, war Quatsch. Bis hier. Wir fangen nochmal bei Null an.
Gut. Apropos bei Null anfangen. Die Zeit ist schon vorangeschritten. Huch. Jetzt ist so die Frage, weil.
Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Ich auch nicht. Und jetzt kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, wir haben jetzt gerade sehr viel über. Lass mal ganz kurz mal über Wurst. Was waren jetzt so die Top-Begriffe? Wurst, Fußnagel? Meilenstein, Fußnagel. Ja, definitiv
Sexismus.
Toilette. Meilenstein, habe ich schon Meilenstein gesagt?
Aber das haben wir so oft gesagt, Meilenstein? Das kannst du gerne zweimal in der Liste aufzählen. Nimm mal noch Meilenstein mit in die Liste. Also dreimal Meilenstein, einmal Wurst. Das ist die Highlights dieses Podcasts.
Sehr gut. Und sag mal, welche Frage, und jetzt wird es ein bisschen, also nicht kompliziert, ich bin mir sicher, du kannst es lösen. Welche Frage, findest du, hat in dieser Diskussion, in dieser Episode gefehlt? Nur die Frage stellen.
Nur die Frage stellen. Ob Beziehungswünsche innerhalb, also ob sexuelle Wünsche innerhalb einer Partnerschaft, die man sich nicht traut zu formulieren, unterschiedlich sind bei Männern und Frauen?
Gut. Diese Frage lassen wir mal so stehen und werden die bei Instagram auflösen.
Wie war die Frage nochmal? Achso, jetzt weiß ich es. Männer, also ob Männerwünsche anders sind als Frauenwünsche, die man sich nicht traut zu formulieren.
Ganz genau. Und das nehmen wir jetzt mal so mit und werden das jetzt in einer kleinen Story, die wir jetzt noch machen.
Das hast du mir nicht erzählt. Ich habe mir nicht die Haare gemacht, ich habe eine Sporthose an und meinen Schluffi-Pullover.
Siehst wunderbar aus.
Ja, aber ich habe mein nasses Schwimmzeug dabei.
Was soll ich jetzt sagen?
Ich zieh mein nasses Schwimmzeug einfach an.
Zieh doch einfach deine Badekappe und die Badehose an.
Ja, machen wir das so.
Okay, perfekt, dann machen wir das so. Das heißt, alle, die interessiert sind daran, die Auflösung auf diese Frage oder die Antwort auf diese Frage zu bekommen, können Thilo dann in einer Story mit Badekappe und Badehose.
Nein, das war ein Witz.
Nein, ach so, okay.
Nein, ich ziehe keine Badekappe.
Okay, ja, gut. Ja, an dieser Stelle, möchtest du sonst noch etwas sagen?
Zauberhaftes Format, dieser Podcast. Es war mir eine große Freude, hier zu sein und nicht so öffentlich über solche delikaten Gesprächsthemen gesprochen. Es war wirklich schön. Vielen Dank.
Hättest du das gedacht?
Ich hatte keine vor. Ich dachte ursprünglich, das wird so ein Werbe, dass ich hier so Produkte kriege von Amorelie auf den Tisch gelegt. Nein, natürlich nicht. Ich hatte keine Vorstellung, wie das wird. Ich dachte, wir unterhalten uns und das haben wir getan und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ganz vielen Dank. Dann hoffe ich, ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht nochmal irgendwann wiederkommst.
Bestimmt.
Es gibt ja bestimmt einen Anlass.
Ja,
Sex findet immer statt. In diesem Sinne, ganz vielen Dank nochmal und ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag. Und dann sehen wir uns bald im Becken wieder. Bis dann.
Tschüss.